Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Dirk-Oliver Heckmann im Studio einen schönen guten Abend. Orientierungsdebatte, so hieß das, wozu der Deutsche Bundestag heute für fast 4 Stunden zusammengetreten ist. Befreit von Fraktionszwängen sollten sich die Abgeordneten ein Bild machen können über das Für und Wider einer allgemeinen Impfpflicht. Orientierungsdebatte deshalb, weil es noch nicht darum ging, über konkrete Anträge abzustimmen. Die sollen jetzt fraktionsübergreifend erarbeitet werden. Am Ende wird sie dann aber stehen, die Entscheidung des Parlaments, wird es eine Impfpflicht geben und wenn ja, unter welchen Bedingungen und für welche Altersgruppen? Es war eine in größten Teilen ernsthaft geführte Debatte, die aber auch nicht frei war von parteitaktischen Aspekten. Wir berichten und fragen den Politikwissenschaftler Stefan Marschall, wie wichtig so eine Debatte ist für das Vertrauen in die Demokratie. Außerdem die USA und die NATO antworten fast zeitgleich auf die schriftlichen Forderungen Moskaus nach sogenannten Sicherheitsgarantien Russlands. Und Jahreswirtschaftsbericht 2022. Die Bundesregierung dämpft ihre Wachstumserwartungen wegen Corona. Eine Impfpflicht für alle ab 18, eine Impfpflicht für alle ab 50 oder 60, eine Ausweitung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht auf kritische Infrastruktur wie Polizei, Feuerwehr, eventuell auch Schulen oder gar keine Impfpflicht. Stattdessen eine Beschleunigung der Impfkampagne. Das sind die Alternativen, die derzeit im Raum stehen und für die geworben wurde bei der Debatte im Deutschen Bundestag heute. Abgeordnete verschiedener Fraktionen arbeiten gemeinsam an sogenannten Gruppenanträgen, die nach der Debatte weiter ausgearbeitet werden sollen. Maximilian Brose hat die Diskussion heute im Bundestag verfolgt.
Das Thema Impfpflicht bleibt hoch umstritten. Auch darum kamen die Abgeordneten des Bundestags zu einer ersten Orientierungsdebatte zusammen. Bei der stand kein Gesetzesentwurf, dafür 3 Vorschläge aus den Reihen der Ampelregierung im Raum. Für eine Impfpflicht ab 18 Jahren sprach sich etwa die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt aus.
Wir wollen alle ab 18 einbeziehen, damit alle mit allen solidarisch sind, die mit mehr Kontakten, mit denen, die ein größeres Risiko haben und umgekehrt.
Die Impfpflicht sei ein milderes Mittel als die Durchseuchung oder weitere Einschränkungen. Man wolle sowohl die Auswahlmöglichkeiten für Impfstoffe schaffen, als auch Ausnahmen für die, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.
Und wir wollen bei der Durchsetzung eine Balance halten zwischen ernsthafter Durchsetzung mit Nachweispflicht und Bußgeldern, weil wir eben sonst das Ziel nicht erreichen. Aber wir wollen dabei die Verhältnismäßigkeit bewahren.
An einem Gruppenantrag für eine solche Impfpflicht arbeiten verschiedene Abgeordnete der SPD, der FDP und der Grünen. Wie auch etwa die Grünen-Gesundheitsexpertin Kirsten Kappert-Gonter. Sie teile nicht die Befürchtung, dass eine solche Impfpflicht zu mehr gesellschaftlicher Spaltung führe.
Ich gehe eher davon aus, dass eine klare und eindeutige staatliche Regel, die für alle gleichermaßen gilt, dabei hilft, eine gesellschaftliche Befriedung herbeizuführen.
Ihre Parteikollegin, die Sächsin Paula Pichotta, glaubt eher, dass eine solche Befriedung durch eine Impfpflicht für alle ab 50 Jahren erreicht werde. Für diesen Vorschlag hatte auch der FDP-Politiker Andrew Uhlmann in seiner Rede geworben. Doch diese Impfpflicht solle erst als Ultima Ratio greifen.
Zuvor halte ich es für unsere Pflicht, die Argumente darzulegen. Wir als staatliche Verantwortungsgemeinschaft müssen alles versuchen, um jenen relevanten Anteil an Impfskeptiker zu überzeugen.
Darum sollen zunächst alle Ungeimpften verpflichtende Aufklärungsgespräche erhalten. Erst wenn so die nötige Immunisierung nicht erreicht werde, solle die Impfpflicht ab 50 kommen. Anders sieht das der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki. Er hält die Impfung zwar persönlich für sinnvoll, bei der Impfpflicht sehe das aber anders aus. Für Kubicki werde der Minderheitenschutz durch eine Impfpflicht berührt.
Ich möchte jedenfalls nicht, dass die Mehrheit für die Minderheit festlegt, was man als vernünftig anzusehen hat. Denn wenn die Minderheit von der Mehrheit in grundrechtssensiblen Fragen unter Rückgriff auf eine höhere Moral einfach überstimmt wird, dann können wir nur hoffen, dass wir nie in die Verlegenheit kommen werden, Teil einer Minderheit zu sein.
Auch Gregor Gysi von der Linken argumentierte gegen eine Impfpflicht und für mehr Aufklärung. Die einzelnen Vorschläge sollen nun in fraktionsübergreifende Gruppenanträge fließen. Auch die Union möchte einen eigenen Gruppenantrag einbringen. Der spielte aber bei der Bundestagsdebatte keine Rolle. Stattdessen konzentrierte man sich überwiegend auf Regierungskritik.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ampel ist in der Frage der Impfpflicht führungs- und orientierungslos.
So die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Andrea Lindholz von der CSU. Auch der CDU-Abgeordnete Tino Sorge kritisierte, dass es keinen Gesetzesentwurf von der Regierung bisher gebe und forderte ein Impfregister. Allgemein gegen Impfungen sprach sich die AfD aus. Alice Weidel griff zu drastischen Worten und bezeichnete die Impfpflicht als einen Zivilisationsbruch, ausgerechnet am Tag vor dem Holocaust-Gedenken. Eindringlich für das Impfen warb erneut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD und mahnte, die Einrichtung einer Impfpflicht dauere mindestens 5 bis 6 Monate.
Das heißt, wenn wir die Impfpflicht jetzt beschließen und dann umsetzen, dann sind wir im Herbst gerüstet. Wenn wir das Problem vor uns wegschieben, dann wird das Problem in voller Stärke zurückkommen.
Weitere Gruppenanträge können in den nächsten Tagen folgen. Die nächste Sitzungswoche im Bundestag beginnt am 14. Februar.
Der Bericht war das von Maximilian Brose aus unserem Hauptstadtstudio. Und am Abend habe ich über das Thema sprechen können mit Professor Stefan Marschall. Er ist Politikwissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Herr Marschall, vor allem die FDP hatte ja kritisiert, dass zu Zeiten der Großen Koalition der Bundestag bei allen wesentlichen Entscheidungen, die die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin Merkel auf der MPK trafen, außen vor geblieben ist. Jetzt hat der Bundestag 3 Stunden lang debattiert über die Einführung einer Impfpflicht. Wie wichtig ist das aus Sicht der Demokratietheorie?
Ich glaube, das war heute tatsächlich eine wichtige Debatte für den Bundestag und auch eine wichtige Debatte für die parlamentarische Demokratie. In der Tat sind ja in den letzten 2 Jahren sehr viele Entscheidungen gefällt worden und Diskussionen auch geführt worden, aber jenseits des Parlaments. Und insofern wurde heute nochmal das Parlament wiederentdeckt als Bühne, als Forum für die Auseinandersetzung über wichtige Fragen in Deutschland. Und dazu gehört die Frage der Impfpflicht natürlich auf jeden Fall.
Wo man wahrscheinlich dazu sagen muss, dass auch die Große Koalition ja keine Impfpflicht eingeführt hätte auf dem Verordnungsweg, sondern da hätte es auch eine Abstimmung und eine Diskussion im Bundestag natürlich gegeben.
Das ist richtig. Allerdings gab es auch einige Entscheidungen, da hatte man sich schon gewundert, dass es hier keine Beteiligung des Bundestages in Gesetzgebungsform gegeben hat. Beispielsweise bei der Frage der Impfpriorisierung. Das ist über eine Verordnung gemacht worden, also von der Regierung beschlossen worden, nicht vom Parlament. Da hätte man sich auch schon eine grundlegende Debatte vorstellen können.
Jetzt haben die Ampelparteien ja für sich zumindest gesagt, dass es keine Fraktionsdisziplin in dieser Frage geben werde. Viele sprechen ja von Fraktionszwang, den gibt es ja sowieso nicht, aber die Fraktionsdisziplin ist ja Realität normalerweise. Herr Marschall, jetzt werden Debatten, in denen die Fraktionsdisziplin aufgehoben wird, oft als Sternstunde des Parlaments angesehen. Wie war das heute? Sie haben sich das angeschaut.
Ich habe mir das komplett angeschaut, muss aber sagen, ich glaube, eine klassische Sternstunde des Parlaments, an die man sich noch in 30 Jahren erinnern wird, aufgrund der großen rhetorischen Beiträge, das ist das heute nicht gewesen. Es war dann doch teilweise durchaus geprägt auch von parteipolitischen Diskussionen, von kleinteiligen Diskussionen über das Verfahren, warum beispielsweise kein Regierungsentwurf vorliegt. Also insofern war das jetzt nicht das, woran man sich noch jahrelang erinnern wird, wie beispielsweise die Debatte um Bonn-Berlin als Hauptstadtregierungssitz. Also das war nicht diese Liga.
Oder Sterbehilfe beispielsweise ja auch. Das sind ja auch Diskussionen, Debatten gewesen, die dann doch so ein Stück weit in die Geschichte eingegangen ist. Die Ampelparteien begründen das ja, dass es keine Fraktionsdisziplin gibt, mit dem Argument, dass es ja eine ethische Debatte sei. Ist das eigentlich wirklich so oder haben die das nur gemacht, weil keine Geschlossenheit innerhalb der Ampel vorliegt? Oder beides?
Ja, vielleicht beides. Also diese Lesart gibt es ja auf jeden Fall, dass man sagt, man hat es deswegen dem Parlament gegeben, weil die Regierung nicht in der Lage ist, die eigene Koalition hinter einen Vorschlag zu bringen. Und dafür spricht ja einiges, weil es ja tatsächlich aus der FDP diesen Vorschlag gegen die Impfpflicht gibt, getragen von Wolfgang Kubicki. Und das macht deutlich, dass es schwer wäre, hier eine Kanzlermehrheit zu bekommen. Und vielleicht ist es auch oder maßgeblich auch eine Motivation gewesen, das dem Parlament zu überantworten jetzt an dieser Stelle.
Aber vielleicht ja auch kein schlechtes Ergebnis.
Naja gut, tatsächlich, die Motivation war vielleicht dann so, dass man sagte, wir können es nicht selbst entscheiden, jetzt geben wir es mal weg. Aber man hat es an die richtige Stelle gegeben. Man hat es an das Parlament gegeben und damit ist heute ja nochmal das Parlament sichtbarer geworden und nochmal ein Ort der Auseinandersetzung, ein Ort, es hätte ja schon viel früher sein sollen in einigen Debatten. Und insofern ist das eigentlich ein guter Tag für das Parlament gewesen und die Entscheidung war letzten Endes vielleicht dann doch gut und richtig.
Guter Tag für das Parlament, sagen Sie. Sie haben es gerade eben schon erwähnt, Herr Marschall, die Regierung selbst legt keinen Entwurf vor, das kritisiert die Union. Zu Recht oder ist das selbst nur ein taktisches Spielchen, das eben den Kampf zwischen Regierung und Opposition ja auch ausmacht?
Ja, es ist beides natürlich. Also die Union versucht, ihre Oppositionsrolle jetzt zu finden und dann wird die Regierung kritisiert. Und in diesem Fall wird sie dafür kritisiert, dass sie jetzt keinen Entwurf vorgelegt hat. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch das Spiel, was jetzt gespielt wird. Und teilweise steht dahinter natürlich auch die Idee oder tatsächlich auch die berechtigte Kritik, dass der Kanzler, obwohl er eine klare Position hat, diese Position nicht in Form eines Gesetzentwurfs hier vorlegt. Er hat sich sowieso heute aus der Debatte rausgehalten. Es war auffällig, dass doch eine Reihe von Abgeordneten gesprochen haben, die ja vielleicht nicht in der ersten Reihe der Fraktionen stehen. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Regierung hier nicht ganz klar Position bezieht. Zwei Minister haben sich geäußert, der Justizminister und der Gesundheitsminister, aber beide ausdrücklich auch als Abgeordnete.
Genau, jetzt gibt es mehrere Modelle auf dem Tisch sozusagen. Die Impfpflicht ab 18 mit Ausnahmen, zeitlich befristet, eine Impfpflicht ab 50. Eine Ausweitung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, gar keine Impfpflicht, aber eine Ausweitung der Impfkampagne. Und die AfD, die lehnt ja eine Impfpflicht generell auch ab, auch das Impfen selbst zum Teil jedenfalls. Hat sich denn aus Ihrer Sicht ein bisschen herauskristallisiert, wie die Stimmung im Bundestag ist? Wird es eine Impfpflicht geben aus Ihrer Sicht oder kann man das gar nicht sagen, weil ja nur ein Bruchteil der Abgeordneten gesprochen hat?
Ja, also man weiß es nicht ganz genau, wie die Abgeordneten in der Gesamtheit stehen, aber die der Eindruck war schon so sehr relativ deutlich, dass erst einmal ein Großteil dann doch für eine Impfpflicht ist. Allerdings man sich nicht darüber einig war, ob diese nun ab 18, also allgemein sein sollte, oder erst ab 50. Aber die Tendenz war vergleichsweise deutlich zu sehen, dass es doch eine Mehrheit geben würde für eine Impfpflicht. Wahrscheinlich einigt man sich auf einen Mittelweg und das wäre ja beispielsweise die Impfpflicht ab 50.
Was hätte das denn Demokratie theoretisch nochmal angesprochen zur Folge, wenn es eine Impfpflicht geben würde für bei denen, die sowieso skeptisch bis ablehnend dem Staat, der Demokratie, den Institutionen gegenüberstehen und das Impfen einfach ablehnen?
Ja, es ist natürlich so, dass die Einführung einer Impfpflicht dazu führen wird, dass die Kritik und die Proteste nochmal lauter werden. Denn damit wird man einen Schritt weiter gehen und das werden diejenigen, die ohnehin schon skeptisch gegenüber allen Maßnahmen sind, dann noch als Eskalationsstufe wahrnehmen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass dies im Parlament besprochen wird, vorbesprochen wird und verabschiedet wird, sodass nicht der Eindruck entsteht, es wird hinter verschlossenen Türen gemacht.
Der Politikwissenschaftler Stefan Marschall war das hier im Deutschlandfunk. Zu unserem nächsten Thema, Schriftlich hatte der Kreml die NATO und die USA dazu aufgefordert, Sicherheitsgarantien abzugeben, denn die bisher abgegebenen Versprechen, dass sich die NATO nicht Richtung Osten ausdehnen werde, die seien nicht eingehalten worden, so Russlands Präsident Putin. Die Behauptung ist hoch umstritten und dennoch hat US-Präsident Biden zugesagt, eine schriftliche Antwort zu geben. Zur Erinnerung, gefordert hatte Moskau unter anderem, dass Länder wie die Ukraine und Georgien niemals in die NATO aufgenommen werden und dass NATO-Truppen auch aus ehemaligen Sowjetrepubliken wie den baltischen Staaten abgezogen werden. Heute Abend gab US-Außenminister Blinken in Washington eine Erklärung ab und dann auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg in Brüssel. Aus Washington, Doris Simon.
Diplomatie und Deeskalation bei gleichzeitiger Warnung vor schwerwiegenden Konsequenzen sollte Russland diesen Weg nicht mitgehen. Die Vereinigten Staaten und die NATO bleiben in ihren mehrseitigen Antworten auf Russlands Forderungen bei ihrer bisherigen Vorgehensweise. Sie wollen der Krise um die Ukraine mit nichtmilitärischen Mitteln begegnen. Gleichzeitig warnen die USA und die NATO Russland vor einem Angriff und betonen das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine und ihre territoriale Integrität. Die USA machten keine Abstriche an diesen Kernprinzipien, sagte US-Außenminister Blinken in Washington. Weder jetzt noch in der Zukunft.
There is no change, there will be no change. From our perspective, I can't be more clear. NATO's door is open, remains open, and that is our commitment.
Die Tür der NATO stehe und bleibe offen. Dazu hätten sich die USA und das Bündnis verpflichtet, sagte Blinken. Das Schreiben aus Washington, das nach Angaben des US-Ministers mit der Ukraine und den europäischen Partnern abgestimmt wurde, enthält auch eine Reihe von Vorschlägen. Diese gehen laut US-Angaben auf russische Bedenken ein. Sie könnten Fortschritt bewirken, sagte Außenminister Blinken, und die kollektive Sicherheit stärken, vorausgesetzt beide Seiten ließen sich in redlicher Absicht auf entsprechende Gespräche ein.
The placement of offensive missile systems in Ukraine, military exercises and maneuvers.
In der Antwort, die von US-Botschafter John Sullivan in Moskau übergeben wurde, bieten die Vereinigten Staaten mögliche Gespräche an über die Stationierung von offensiven Raketensystemen in der Ukraine, über mehr Transparenz bei Militärübungen in Osteuropa sowie weitreichende Maßnahmen zur Rüstungskontrolle. Damit würden Sorgen und Bedenken auf beiden Seiten angesprochen, so der US-Außenminister. Bedingung sei, dass Russland seine über 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze abziehe. Auch die NATO machte Russland in ihrer Antwort auf russische Forderungen nach Sicherheitsgarantien konkrete Vorschläge. Das Bündnis sei bereit, die Sorgen Moskaus anzuhören, sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg. In dem Schreiben bieten die 30 NATO-Mitglieder Gespräche an über die Wiedereröffnung der Vertretungen in Moskau und Brüssel. Sie sind seit dem Abbruch der Beziehungen durch Moskau nach einem Streit über Spionage geschlossen.
We should re-establish our respective offices in Moscow and in Brussels. We should also make full use of our existing military-to-military challenges.
NATO-Generalsekretär Stoltenberg nannte weiter eine gegenseitige Information über Manöver und Atompolitik im Rahmen des NATO-Russland-Rates. Existierende militärische Kommunikationskanäle könnten besser genutzt werden, um Risiken zu vermindern und die gegenseitige Transparenz zu stärken. Zugleich unterstrich der NATO-Generalsekretär, das Bündnis werde nicht von seinen Prinzipien abrücken, die seit vielen Jahrzehnten die Grundlage von Sicherheit in Europa seien. US-Außenminister Blinken sagte, das Schreiben der USA werde die russische Seite nicht überraschen. Dazu gehört auch, dass Washington darin Moskau einmal mehr vor einem erneuten Angriff auf die Ukraine warnt. Als Folgen drohten Wirtschafts- und Finanzsanktionen und Exportkontrollen. US-Präsident Biden erwähnte zuletzt auch die Möglichkeit persönlicher Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Putin. Zugleich verstärken die Vereinigten Staaten weiter ihre Unterstützung der Ukraine. In dieser Woche sind zusätzliche 300 Panzerabwehrwaffen vom Typ Javelin in Kiew angekommen, 283 Tonnen Munition sowie nichtletale Ausrüstung für die Verteidigung der ukrainischen Grenze. Mehr werde folgen, kündigte US-Außenminister Tony Blinken an.
Das Normandie-Format, das ist eine Verhandlungsgruppe, der Frankreich, Deutschland, Russland und die Ukraine angehören. In diesem Format waren Minsk I und Minsk II, also die bisherigen Abkommen zur Entspannung der Lage in der Ukraine, geschlossen worden, die aber nie vollständig umgesetzt wurden. Außenministerin Annalena Baerbock, sie gehörte zu denen, die jüngst eine Wiederaufnahme des Gesprächsformats ins Spiel brachte. Und heute, da kamen Vertreter der vier Staaten in Paris zusammen nach Jahren des Schweigens. Am Abend haben sich die Vertreter Russlands und der Ukraine auch dazu geäußert. Florian Kellermann.
8 Stunden dauerten die Gespräche zwischen den Vertretern von Russland, der Ukraine, Frankreich und Deutschland. Gegenstand war der Krieg im Donezk-Becken in der Ostukraine. Im Normandie-Format wurde 2015 in Minsk ein Friedensplan ausgearbeitet, von dem bis heute kein einziger Punkt vollständig umgesetzt ist. Hinter den sogenannten Separatisten in der Ostukraine, die dort eigene Volksrepubliken ausgerufen haben, steht Russland. Dessen Vertreter bei den Verhandlungen, Dmitri Kosak, zog eine vorsichtig positive Bilanz des Treffens. Wir waren einig, und das ist schon ein gewisser Fortschritt, dass wir erst einmal eine gemeinsame Interpretation des Minsker Abkommens erreichen müssen. Da geht es unter anderem darum, welche Punkte wann erfüllt werden müssen. Das betrifft auch die politische Lösung des Konflikts, den Waffenstillstand und humanitäre Fragen. Man habe vereinbart, die Gespräche in 2 Wochen in Berlin fortzusetzen, so Kosak. Auf welcher Ebene dies dann geschehen soll, stehe noch nicht fest. Die Verhandlungspartner veröffentlichten im Anschluss an das Treffen eine gemeinsame Erklärung. Man halte am Minsker Abkommen weiter als Grundlage für einen Frieden fest. Die Verhandlungspartner unterstrichen die Bedeutung des Waffenstillstands. Die Ukraine hatte den höchstrangigen Vertreter nach Paris entsandt, den Leiter ihrer Präsidialadministration, Andriy Yermak. Auch er äußerte sich verhalten optimistisch. Das ist eine Wiederbelebung des Normandie-Formats. Ob sie in der Lage ist, Frieden zu bringen, das können wir noch nicht absehen. Aber wir verstehen uns jetzt genauer. Die Verhandlungspartner können daraus Schlüsse ziehen und in 2 Wochen neue Lösungsvorschläge einbringen. Der russische Truppenaufmarsch entlang der ukrainischen Grenze sei bei dem Gespräch in Paris auch angerissen worden, so Yermak. Er sei aber nicht Gegenstand der Diskussion gewesen.
Der Bericht von Florian Kellermann war das. Sie hören das Journal vor Mitternacht. Jetzt ist es 23.29 Uhr. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hat die Lieferung von 5.000 Militärhelmen an die Ukraine angekündigt. Kai Küstner.
Beim Thema Waffenlieferungen an die Ukraine bleibt die Bundesregierung weiter unnachgiebig. Aber den Eindruck, den wichtigen Partner allein zu lassen, will sie auch nicht erwecken. Aus Sicht der Verteidigungsministerin ist die Zusage über 5000 militärische Schutzhelme ein ganz deutliches Signal.
Wir stehen an eurer Seite. Das ist Ausrüstung, das sind keine Waffen, aber das hilft.
So Christine Lamprecht wörtlich. In der Opposition sieht man das anders. Den Eindruck, dass man eng an ihrer Seite stehe, habe man nicht nur in der Ukraine nicht, den habe er auch nicht, erklärte der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion Florian Hahn. Das mit 5000 Helmen unterstreichen zu wollen, sei ein Stück weit zynisch. Der AfD-Politiker Rüdiger Lukassen vermutet, wie er wörtlich sagte, die Bundesregierung wolle der Ukraine ein Stück weit Zuckerbrot hinschmeißen. Der ukrainische Botschafter in Berlin begrüßte die Zusage, sprach aber gleichzeitig von einer reinen Symbolgeste. André Melnik hatte von Deutschland in den letzten Tagen eindringlicher denn je die Lieferung von Defensivwaffen gefordert. Das lehnt die Bundesregierung ab und stellte klar, dass sich an dieser Haltung auch nichts geändert habe.
Wir arbeiten daran, dass wir diesen Konflikt mitten in Europa friedlich beilegen werden,
bekräftigte die SPD-Verteidigungsministerin Lamprecht. Wie ihr Ministerium bestätigte, stammte die ukrainische Anfrage zu den Helmen vom 19. Januar. Auch Schutzwesten waren in dieser Anfrage als Bedarf angemeldet worden. Entschieden ist über die Westen offenbar noch nicht.
Das Bundesverfassungsgericht hat einen Antrag der AfD-Bundestagsfraktion gegen die 2G-Plus-Regelung im Bundestag abgewiesen. Gigi Deppe.
Seit 12. Januar gilt im Bundestag 2G+. Das heißt, im Plenum, in den Ausschüssen und bei Veranstaltungen sind nur Geimpfte und Genesene zugelassen, die dazu noch, deswegen das Plus, einen Schnelltest oder eine Auffrischungsimpfung vorweisen müssen. Dagegen ist die AfD vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Nun hat das Gericht eine erste Entscheidung dazu veröffentlicht. Allerdings noch nicht zur allgemeinen Regel, sondern nur dazu, ob bei der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus diese 2G-Plus-Regel auch gelten darf. Denn bei dieser Veranstaltung am Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz dürfen nicht geimpfte Abgeordnete noch nicht mal auf die Tribünen, die sonst eine Ausweichmöglichkeit bieten. Aber da werden diesmal die Ehrengäste sitzen und deswegen hat die Bundestagspräsidentin mitgeteilt, dass auch die Tribünen für ungeimpfte Abgeordnete gesperrt sind. Das Verfassungsgericht hat nun alle Beschwerden im Zusammenhang mit dieser Feierlichkeit abgewiesen. Gedenkstunden würden sich deutlich von der sonstigen parlamentarischen Arbeit unterscheiden, da würden Abgeordnete normalerweise nur zuhören. Außerdem könnte ja der größere Teil der AfD-Fraktion, der geimpft ist, teilnehmen. Und, weiteres Argument, das Hygienekonzept für die Gedenkstunde sei schon seit Mitte Dezember bekannt. Gegen das habe die AfD zunächst nicht widersprochen. Daran zeige sich, dass sie selbst die Regeln wohl nicht als schwerwiegenden Eingriff angesehen habe.
In einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Wuppertal gegen zwei Beschuldigte wegen sexualisierter Gewalt an Kindern hat sich ein Tatverdacht gegen weitere rund 100 Beschuldigte ergeben. Wolfram Lumpe.
Der 22-Jährige war bis zu seiner Verhaftung Mitte vergangenen Jahres Student. Er soll sich an 4 Kindern zum Teil noch im Kleinkindalter vergangen haben. Den 44-Jährigen habe er in einer Dating-App kennengelernt. Dem Mann aus Wetter wird der Missbrauch eines erst ein Jahr alten Jungen vorgeworfen. Bei beiden Beschuldigten fanden die Ermittler laut Staatsanwaltschaft eine große Menge an Foto- und Videomaterial. Darauf zu sehen, sexuelle Missbrauchstaten, auch der beiden Männer. Die Aufnahmen halfen den Ermittlern, sowohl Täter als auch Opfer zu identifizieren. Es sei so auch möglich gewesen, Verfahren gegen bundesweit über 100 weitere Männer einzuleiten. Gegen diese wird wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material ermittelt.
Das Landgericht Paderborn hat einen Mann vom Vorwurf freigesprochen, dem Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke die Tatwaffe geliefert zu haben. Tim Belke.
Das Gericht hat den Angeklagten vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Die Große Strafkammer des Landgerichts Paderborn ist nicht davon überzeugt, dass Elmar J. die Waffe an den rechtsextremen Stefan Ernst verkauft hat, mit der dieser später den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erschoss. Die Beweisaufnahme im Prozess gestaltete sich als schwierig. Hauptbelastungszeuge wäre der Lübcke-Mörder Stefan Ernst gewesen. Weil sein eigenes Revisionsverfahren noch läuft, konnte der aber die Aussage verweigern. Das Gericht musste sich daher mit Zeugen begnügen, die aus zweiter oder dritter Hand von den teils widersprüchlichen Aussagen des Lübcke-Mörders berichteten. Einen Antrag der Generalstaatsanwaltschaft, das Verfahren gegen Elmar J. auszusetzen, bis der Lübcke-Mörder als Zeuge geladen werden kann, hatte das Gericht abgelehnt. So blieb auch der Staatsanwaltschaft am Ende nur auf Freispruch vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung zu plädieren. In einem weiteren Anklagepunkt wurde der 66-Jährige zu einer Geldstrafe verurteilt. In seinem Haus waren etliche Patronen gefunden worden.
In Kanada sind offenbar erneut Dutzende anonyme Gräber auf dem Gelände eines ehemaligen Internats für Kinder von Indigenen entdeckt worden. Peter Mücke.
Es handele sich um vorläufige Ergebnisse einer Bodenuntersuchung von rund 14 Hektar, die zu einem ehemaligen Internat in der Nähe von Kamloops in der kanadischen Provinz British Columbia gehören. Der Fund von Gräbern in dieser Gegend hatte im Mai vergangenen Jahres dafür gesorgt, dass das Thema der sogenannten Residential Schools für Kinder aus indigenen Familien wieder in den Fokus gerückt ist. Die kanadische Regierung hatte daraufhin umgerechnet mehr als 80 Millionen Euro zur Untersuchung dieser und anderer Internatsgelände zur Verfügung gestellt. Zwischen 1830 und 1996 waren rund 150.000 Kinder von Ureinwohnern und gemischten Paaren von ihren Familien getrennt und in diese Internate gesteckt worden, um sie zur Anpassung an die europäische Einwanderergesellschaft zu zwingen. Viele von ihnen wurden dort misshandelt und waren sexueller Gewalt ausgesetzt. Tausende starben, vor allem an Hunger und Krankheiten. Viele indigene Gemeinschaften machen die Heime, die ganze Generationen geprägt haben, für soziale Probleme wie Alkoholismus, häusliche Gewalt und erhöhte Selbstmordraten verantwortlich. Eine nationale Untersuchungskommission bezeichnete den Umgang mit den indigenen Kindern als kulturellen Völkermord. Der kanadische Premierminister Trudeau sagte, die Nachricht von weiteren möglichen Gräbern bringe viele schmerzhafte Emotionen wieder zum Vorschein. Der Gedanke an die Mitglieder der Gemeinschaft und diejenigen, deren Angehörige nie wieder nach Hause gekommen sind, lasse sein Herz brechen.
Auf einer mit Spannung erwarteten Pressekonferenz hat die US-Notenbank Fed angesichts der hohen Inflation eine rasche Zinserhöhung signalisiert. Antje Passenheim.
Die Aussichten auf die erste Erhöhung der Leitzinsen seit Beginn der Corona-Pandemie vor rund 2 Jahren haben die Märkte kurzzeitig in Schnappatmung versetzt. Doch nach der Achterbahnfahrt der vergangenen Tage reagierte die Wall Street vergleichsweise ruhig. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schließt mit 34.168 Punkten. Er verliert rund 0,4%. Auch der S&P 500 gibt Gewinne ab. Bei Börsenschluss liegt er bei 4.349 Punkten, ganz geringfügig im Minus. Lediglich die Tech-Börse Nasdaq schließt bei 13.542 Punkten und bleibt damit auf Tagessicht nahezu unverändert. Russell Price, Chefvolkswirt des Vermögensberaters Emery Price, kritisiert. Die US-Notenbank habe zwar Zinserhöhungen signalisiert, bleibe aber in anderen Punkten vage. Es gebe immer noch Unsicherheit in Bezug auf den Abbau der Wertpapierbestände. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte betont, dass es bislang noch keine Entscheidung über Zeitpunkt und Tempo gebe. Im zuständigen Offenmarktausschuss der Notenbank herrschte jedoch die Meinung, dass die Leitzinsen beim nächsten Treffen des Gremiums im März vom derzeitigen Nullniveau angehoben werden könnten.
Und wir wechseln von New York zur Börse in Frankfurt am Main mit Nicolas Buschlüter.
2% plus am heutigen Tag, die großen Verluste vom Montag fast wieder aufgeholt. Der deutsche Aktienindex hat sich erstmal wieder erholt. Tagesgewinner an der DAX-Kurstafel war heute der Luftfahrtkonzern Airbus und diesmal weniger wegen seiner Flugzeuge. Der Konzern hat im vergangenen Jahr über 300 Hubschrauber ausgeliefert, weitere 400 Helikopter sind bestellt. Die Hubschraubersparte kommt langsam aus der Corona-Delle heraus. Die Airbus-Aktie hebt um über 5% ab. Konkurrent Boeing rutscht dagegen ins Minus. Der US-Flugzeugbauer hat weiterhin große Produktionsprobleme mit seinem Langstreckenflugzeug Boeing 787. Von der Kauflaune der Investoren profitieren in Frankfurt auch Papiere des Energiekonzerns RWE. Verantwortlich dafür sind florierende Geschäfte des Unternehmens im Energiehandel. Aktien von RWE notieren über 4% höher. Im Plus ebenso Papiere des Kunststoffherstellers Covestro. Die Nachricht des Instituts für Wirtschaftsforschung, dass hohe Rohstoffpreise die Energiewende in Deutschland gefährden könnten, weil die Preise für Kupfer, Lithium und Nickel weiter steigen werden, hatte keinen sichtbaren Effekt auf den Handel. Kupfer, Lithium und Co. sind wichtige Bestandteile für Solar- und Windanlagen. Der DAX geht mit 15.459 Punkten aus dem Handel, schaut wieder nach oben. Nach dem turbulenten Wochenanfang eine Erleichterung für viele Anleger.
Der ehemalige Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU, er war im vergangenen Jahr noch davon ausgegangen, dass die Wirtschaft im kommenden Jahr, also in diesem, um über 4% 5% wachsen würde, nach dem gewaltigen Einbruch, ausgelöst durch die Corona-Krise natürlich. Altmaiers Nachfolger Robert Habeck, der zugleich Vizekanzler und Klimaminister ist, kam es heute zu, die aktuelle Prognose der Bundesregierung bekannt zu geben. Und er korrigierte die Erwartungen nach unten auf 3,6%. Und auch sonst setzte er ein paar andere Schwerpunkte. Jörg Münchenberg.
Eigentlich sind die Wirtschaftsaussichten nicht schlecht, trotz Corona. Dennoch ist Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck von den Grünen vorsichtig. Omikron hat schließlich gezeigt, dass sich die Lage auch schnell wieder ändern kann.
Die wirtschaftliche Entwicklung ist gedämpft, aber gedämpft optimistisch.
So das Zwischenfazit von Habeck bei der Vorstellung des neuen Jahreswirtschaftsberichts, den das Bundeskabinett vorab gebilligt hatte. Konkret bedeutet das, die Wachstumsprognose wird von 4,1 auf 3,6% gegenüber dem Vorjahr für dieses Jahr gesenkt. Auch die Teuerungsrate dürfte weiterhin hoch bleiben. Im Jahresmittel rechnet der Wirtschaftsminister mit 3,3% nach 3,1% im Vorjahr. Doch weiterhin wirken die hohen Energiepreise sowie Lieferengpässe als Preistreiber, was vor allem schwächere Haushalte überdurchschnittlich belastet. Immerhin, auf dem Arbeitsmarkt deutet sich eine weitere Entspannung an. Die Arbeitslosenquote soll laut Prognose auf 5,1% zurückgehen. Doch nicht nur Corona sorgt weiter für Verunsicherung, sondern auch der drohende militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Zu den möglichen Folgen für die deutsche Wirtschaft äußerte sich Habeck heute jedoch nur vage.
Die Situation an der ostukrainischen Grenze ist wirklich gefährlich und angespannt. Deswegen möchte ich nicht darüber spekulieren, was wäre, wenn. Wenn es Sanktionen gibt, geben sollte, gibt es keine, die nicht auch die deutsche Wirtschaft mittrifft.
Für eine sozial-ökologische Marktwirtschaft Transformation innovativ gestalten. So ist der Bericht unter einem grünen Wirtschaftsminister überschrieben, der Name dabei Programm. Dennoch widersprach Habeck heute ausdrücklich dem Vorwurf, ein ökologischer Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft sei ihm wichtiger als Wachstum.
Wenn wir also Bildung wollen, Bildung aufstiegs wollen, Leute kreativ werden, eine Idee haben, sie etwas verändern, dann werden sie irgendwann sich in diesem BIP wiederfinden. Zu sagen, wir verzichten auf die Idee von Wachstum, heißt irgendwann, wir verzichten auf die Idee von Fortschritt. Das kann nicht gemeint sein. Falsch wäre zu sagen, Wachstum blind, ohne Rücksicht auf die anderen Indikatoren, das ist der Selbstzweck der Wirtschaft.
Erstmals werden in einem Sonderkapitel auch nachhaltiges und inklusives Wachstum mit aufgenommen. Neue Faktoren also, etwa die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt. Nachfragen nach einer Abschwächung der grünen Elemente im Jahreswirtschaftsbericht auf Druck der FDP hin wies Habeck zurück. Es habe kein Gerangel mit dem Finanzministerium gegeben, der Bericht sei einvernehmlich beschlossen worden. Am Mittag hatte sich der Wirtschaftsminister bei der Fragerunde im Parlament gegenüber deutlicher Kritik der Opposition wegen der kurzfristigen Absetzung der KfW-Förderprogramme für energieeffiziente Gebäude bereits verteidigen müssen. Habeck verwies dabei auf eine Überförderung. Zudem hätten die Mittel für die eingereichten Anträge nicht mehr ausgereicht. Die Opposition sprach dagegen von einem massiven Vertrauensbruch bei den Antragstellern.
In wenigen Wochen, genauer am 13. Februar, da findet sie statt, die Wahl des Bundespräsidenten in der Bundesversammlung. SPD, Grüne und FDP hatten sich ja darauf verständigt, eine zweite Amtszeit des Amtsinhabers Frank-Walter Steinmeier zu unterstützen. Auch die Union trägt das mit. Gestern hat die AfD den CDU-Politiker Max Otte als ihren Kandidaten präsentiert. Der CDU-Bundesvorstand reagierte umgehend mit der Einleitung eines Parteiausschlussverfahrens und dem sofortigen vorläufigen Entzug seiner Mitgliederrechte. Otte hat jetzt angekündigt, er könnte seine Kandidatur auch zurückziehen. Mehr dazu von Nadine Lindner.
Am Ende ging es dann doch sehr schnell. Gestern Nachmittag kündigte der CDU-Mann Max Otte seine Kandidatur als Bundespräsident an für die AfD. Nur Stunden später entschied der CDU-Bundesvorstand, Otte muss die Partei verlassen. Bereits vorher hatte es ein Ultimatum an ihn gegeben. Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Silvia Breyer sagte heute Morgen im RBB zu dem Beschluss:
Einstimmig und schnell und klar gefasst, jawohl.
Noch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte im Anschluss an das Treffen der Parteispitze, dass es sich bei Otte um einen dringenden und schwerwiegenden Fall schwer parteischädigenden Verhaltens halten würde. Laut Statuten zählt dazu unter anderem die Kandidatur gegen einen von der CDU unterstützten Kandidaten, also Frank-Walter Steinmeier. Parteivize Breyer weiter.
Zunächst mal haben wir nicht nur ein Parteiausschlussverfahren auf den Weg gebracht, gemeinsam auch übrigens mit dem zuständigen Kreisverband, denn die Entscheidung trifft das Kreisparteigericht dort in Köln, sondern vor allen Dingen auch ihm mit sofortiger Wirkung alle Rechte als Parteimitglied vorläufig entzogen, bis eben am Ende das Parteigericht das entscheidet.
Die Entscheidung sei einstimmig gefallen. CDU-Bundesvorstandsmitglied Serap Güler, die ebenfalls aus NRW kommt, sagte in diesem Programm,
dass das tatsächlich jetzt ein Schritt ist, was das fast zum Überlaufen bringt und somit ein Parteiausschlussverfahren tatsächlich sehr, sehr erfolgreich sein kann.
Güler macht klar,
wir reden hier nicht von irgendeiner Partei im demokratischen Spektrum, wir reden hier von einer rechtsextremen Partei.
Der kommende CDU-Chef Friedrich Merz hatte bereits im Dezember klare Kante versprochen. Dem Spiegel sagte Merz damals, wer die Hand hebt, um mit der AfD zusammenzuarbeiten, bekommt am nächsten Tag ein Parteiausschlussverfahren. Die AfD hatte gestern offiziell argumentiert, Wahlalternativen zu den Kandidaten Frank-Walter Steinmeier und Gerhard Rabert anbieten zu wollen. Intern hofft man bei der AfD allerdings darauf, mit Ottes Kandidatur der CDU eins auszuwischen und auch Stimmen aus dem konservativen oder liberalen Lager zu erringen. Es war vor allem Parteichef Tino Chrupalla, der diese Personalie durchboxte, Co-Parteichef Jörg Meuthen hält sie für unklug. Langfristig könnte Ottes Nominierung der AfD schaden, die eigentlich auf ein engeres Verhältnis zur CDU bzw. eines Tages gar auf Koalitionen hofft. Otte hatte bei seiner Vorstellung durch die AfD gestern abgestritten, dass seine Kandidatur für die AfD in Widerspruch zu seiner CDU-Mitgliedschaft stehe.
Aber ich sehe keinen Grund, auf solche Sachen in den Medien einzugehen. Das Amt steht über den Parteien, so sehe ich es. Die Kandidatur steht über den Parteien. Von daher sehe ich da keinen Anlass.
Freiwillig wolle er die CDU nicht verlassen, so Otte. Der dpa sagte Otte heute, er werde seine Kandidatur nur zurückziehen, wenn die CDU statt Steinmeier einen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten unterstütze, der sich aktiv dafür einsetzt, die Spaltung des Landes zu überwinden. Allerdings teilte Otte auch mit, seinen Vorsitz bei der Werteunion bis zur Bundespräsidentenwahl am 13. Februar ruhen zu lassen. Danach müsse der Vereinsvorstand der Werteunion beraten, wie es weitergehen soll. Seit Otte im vergangenen Jahr den Vorsitz übernahm, zerlegte sich die Werteunion, die nicht offiziell Teil der CDU ist, weitgehend selbst. Gestern kündigten zwei weitere prominente Mitglieder, der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen und der emeritierte Dresdner Politikprofessor Werner Patzelt, ihren Rückzug an.
Kann und darf man mit den Taliban reden? Die Frage ist eigentlich beantwortet, seit die Taliban im letzten August in Afghanistan wieder die Macht übernommen haben. Denn um humanitär helfen zu können, muss mit den radikalen Islamisten verhandelt werden. Seit Sonntag waren Taliban-Vertreter auch zu politischen Gesprächen nach Oslo eingeladen. Es war die erste Begegnung auf europäischem Boden seit der Rückkehr der Taliban in die Macht. Und sie waren hoch umstritten. Sophie Donges berichtet.
3 Tage verbrachte die Delegation in einem Konferenzhotel etwas außerhalb von Oslo. In Tagungsräumen saßen die Taliban an langen Tischen. Ihnen gegenüber abwechselnd Vertreter der afghanischen Zivilgesellschaft und verschiedener europäischer Länder sowie der USA. Die Taliban kamen auf Einladung des norwegischen Außenministeriums. Doch Außenministerin Anniken Huitfeldt traf sich nicht persönlich mit ihnen und schickte stattdessen ihren Staatssekretär. Huitfeldt betonte nach der Abreise der Delegation, dass Gespräche wegen der humanitären Lage im Land unvermeidlich sein. Die gesamte Delegation besteht aus Terroristen. Sie stehen für Morde und Terror. Für uns war wichtig, dass wir bestimmen, welche Aktivisten sie hier treffen müssen. Auch unsere internationalen Partner haben Verhandlungsteilnehmer geschickt. Das Problem ist, dass die Taliban de facto in Afghanistan die Macht haben. Wenn wir humanitäre Hilfe leisten wollen, müssen wir mit ihnen sprechen, um Lebensmittel und Medikamente bringen zu können. Die Taliban zogen ein positives Fazit nach dem Besuch. Es habe einen guten Austausch gegeben, insbesondere mit den USA, so der Außenminister der Übergangsregierung Mutaki. Eine Pressekonferenz gab es während der 3 Tage nicht. Jedoch haben einige norwegische Medien Interviews mit den Taliban geführt. Fragen nach Menschenrechtsverletzungen wurden zurückgewiesen. Gewalt gegen demonstrierende Frauen, solche Videos seien inszeniert, so Mutaki. Die Demonstrationen mit schreienden Menschen und Kameras sind genau geplant worden. In Kabul haben Frauen Soldaten verbal angegriffen. Sie kränkten sie, um sie zu provozieren und dann zu filmen. Wenn ich die Bilder dieser Soldaten sehe, zweifle ich daran, dass sie zu uns gehören. Der erste Besuch der Taliban in Europa nach der Machtübernahme hat eine Debatte in Norwegen ausgelöst und auch Proteste vor norwegischen Botschaften in anderen Ländern. Zahir Atari, ein Exilafghane in Norwegen, zeigte eines der Delegationsmitglieder bei der Polizei wegen Kriegsverbrechen an. Die Einladung Norwegens für ihn ein Affront. Diese Gespräche hätten auch einfach in Afghanistan oder den Nachbarländern stattfinden können. Man hätte den Taliban nicht die Ehre erweisen sollen, dass sie in einem Privatflieger nach Norwegen reisen können. Eine afghanische Frauenrechtlerin hingegen sah das anders. Jamila Afghani war an Gesprächen mit der Delegation beteiligt. Am Ende zog sie ein positives Fazit. Es war ein sehr gutes Meeting, eine erste Annäherung. Hoffentlich folgen mehr Dialog und Verhandlungen. Die Taliban hätten versichert, dass beispielsweise Mädchen aller Altersgruppen ab dem Frühjahr wieder zur Schule gehen dürfen, so der Generalsekretär der norwegischen Flüchtlingshilfe Jan Eggelund.
Wir haben hier im Deutschlandfunk schon häufig darüber berichtet, über den Massenmord, den deutsche Kolonialtruppen zwischen 1904 und 1908 verübten. Zehntausende Angehörige der Herero und Nama kamen grausam ums Leben. Seit Jahren wird über eine Art Entschädigung verhandelt. Ergebnis war ein Versöhnungsabkommen zwischen Berlin und der Regierung Namibias. Vertreter der Herero und der Nama fordern jetzt allerdings, dieses Abkommen zu verwerfen. Jürgen König mit Details.
In der deutsch-namibischen Aussöhnungserklärung, die letztes Jahr verabschiedet wurde, werden die Verbrechen des Deutschen Kaiserreichs an den Bevölkerungsgruppen der Herero und der Nama als Völkermord bezeichnet. Die Bundesregierung betonte aber, dass sich daraus kein Entschädigungsanspruch ableiten ließe. Zugesagt wurden substanzielle Mittel für ein Wiederaufbau- und Zukunftsprogramm zugunsten der Nachfahren der damaligen Opfer. Für den Landkauf, die Landentwicklung, die Wasserversorgung, die Berufsausbildung sollen Namibia rund 1,1 Milliarden Euro gezahlt werden, verteilt über die nächsten 30 Jahre. Doch die Vertretungen der Herero und der Nama lehnten den Vertrag ab, weil an den Verhandlungen zwar beratende Gremien beteiligt waren, die allen Nachkommen der Opfer offenstanden, doch wurden deren Vertreter ausnahmslos von der namibischen Regierung ausgewählt, was die Herero und die Nama nicht anerkannten. Vor dem Parlament in Windhoek gab es heftige Proteste, das namibische Parlament hat das Abkommen bis heute nicht ratifiziert. Nun wurde die alte Forderung nach einem neuen Abkommen bekräftigt, gab Johannes Isaak, der Sprecher der Nama-Vertretung der Nama Traditional Leaders Association.
The Nama people and the Herero over Herero people.
Das Volk der Nama wie auch das der Herero. Niemand von uns war an den Verhandlungen zum existierenden Abkommen zwischen den beiden Regierungen beteiligt. Deshalb werden wir dieses Abkommen nicht akzeptieren. Wir als Betroffene wollen mitreden, das ist sehr wichtig für uns. Nur so können wir ein tragfähiges Abkommen erreichen, eines, das wirklich im Interesse aller ist. Statt Entschädigungszahlungen werden deutlich höhere Reparationsleistungen gefordert. Über die Vergabe der Mittel wollen Herero wie Nama-Vertretungen mitentscheiden. Das Misstrauen gegen die eigene Regierung sitzt tief. Durchaus gute Kontakte dagegen gibt es seit Jahren zu Bündnis 90 Die Grünen. Entsprechend groß sind jetzt die Erwartungen an eine grüne Außenministerin Annalena Baerbock. In einer Stellungnahme sagte der Sprecher des Außenministeriums, Christopher Burger, das geschlossene Abkommen verstehe man als Grundlage für den Beginn intensiver Zusammenarbeit. Aber
in Namibia gibt es weiterhin eine intensive politische Debatte zu diesem Thema. Das nehmen wir mit großem Respekt zur Kenntnis. Klar ist aber auch, Verhandlungspartner der Bundesregierung ist und bleibt die namibische Regierung. 5 Vertreter der Nachfahren der Opfer wurden in die Delegation aufgenommen und haben an sämtlichen Verhandlungsrunden teilgenommen.
Insofern dürfte es nicht so bald zu Neuverhandlungen kommen. Zumindest nicht von deutscher Seite aus.
Der Bericht war das von Jürgen König. Und jetzt fehlt noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung und von morgen, zusammengestellt von Khaled Nahar und gesprochen von Christiana Pucciata.
In den Zeitungen geht es vor allem um die Orientierungsdebatte im Bundestag zu einer möglichen Impfpflicht gegen das Coronavirus.
Jetzt kann die Impfpflicht, wenn sie denn eine Mehrheit findet, vermutlich erst ab dem Sommer greifen, wenn sämtliche Pandemiewellen schon über uns hinweggerauscht sind, kritisiert das Straubinger Tagblatt. Aber besser spät als nie, denn wenn sich nicht genug Leute von sich aus für die Pandemie entscheiden, für die Impfung entscheiden, kommen wir nie aus dem Hamsterrad der Pandemie hinaus. Am Ende muss es also heißen, wir wollen unsere Freiheit zurück, zur Not mit der Impfpflicht für alle Erwachsenen. Die Süddeutsche Zeitung meint, angesichts der drängenden Herausforderungen durch die Pandemie wirkte es wie absichtliches Zeitspiel. Denn die meisten Parlamentarier schienen sich in der Haltung einig zu sein, bevor wir mit der Impfpflicht durch sind, ist die Seuche hoffentlich vorbei. Oder es ist wenigstens Sommer. Der Reutlinger Generalanzeiger kritisiert, dass die Regierungskoalition keinen eigenen Vorschlag einbringen wird. Offensichtlich, weil in den Ampelreihen darüber keine Einigkeit herzustellen war. Die Gefahr ist groß, dass die Viren die Arbeitsverweigerung der Bundesregierung bestrafen. Das sieht die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt an der Oder anders. Der Vorwurf der Union, die Ampel müsse das Gesetz selbst einbringen, nicht das Parlament, läuft daher ins Leere. Denn im Bundestag wurde vor allem eines deutlich. Es gibt gute Gründe für und gegen eine Impfpflicht. Möge sich das beste Argument durchsetzen. Der Tagesspiegel aus Berlin schreibt zur Rolle von Bundeskanzler Olaf Scholz im Ukraine-Konflikt: Seine Regierung wirkt auf die Partner orientierungslos und ohne Handlungswillen. Merkt er nicht, wie sein Zögern Deutschland zur Schwachstelle in der Geschlossenheit von EU und NATO macht? Statt zu führen, wie er versprochen hatte, erklärt der Kanzler bestenfalls, was er nicht tun möchte. Von Waffenlieferungen an die Ukraine bis zum Stopp der Pipeline Nord Stream 2. Die dünnen Begründungen klingen wie Ausreden. Und die Volksstimme aus Magdeburg greift das Ausbleiben von Waffenlieferungen aus Deutschland an die Ukraine auf. Dafür gibt es gute Gründe. Die letzten schmalen Brücken zu Russland würden brechen. Außerdem verbietet es sich nach dem Weltkriegsinferno, dass deutsche Kanonen in der Ukraine auf russische Panzer schießen, auch wenn das 80 Jahre her ist. Doch die Ampelregierung ist unwohl dabei. Sie hilft statt mit Sturmgewehren nun mit 5000 Stahlhelmen. Da sind 100.000 russische Soldaten auf dem Sprung und Deutschland schickt einen Container voller Helme. Entweder Militärhilfe oder nicht. Dieses Feigenblatt jedenfalls ist nur peinlich.
Die Presseschau war das präsentiert von meiner Kollegin Christina Pucciata. Sorry für den falschen Vornamen gerade eben. Das war's bei den Informationen am späten Abend. Am Mikrofon war Dirk Oliver Heckmann. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.